Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
Hallo, heute begrüßen wir euch an einem schönen, heißen, sonnigen Tag. Und es ist mitten in den Ferien, deshalb heißt unsere Folge auch Sommerblau, Katjas und Inas Ferienlektüre.
Und es heißt auch Sommerblau, weil die Covers der Bücher, ja, die wir euch heute vorstellen, fast alle auch irgendwie blau sind
oder blau enthalten oder was.
Genau. Ja.
Und wir haben ganz fleißig für euch gelesen, richtige dicke Bücher zum Teil. Es sind 5 Stück, die wir euch heute vorstellen und deshalb startet gleich die Ina mit unserem ersten Tipp.
Genau. Ihr kennt Marc-Uwe Kling, hoffe ich, denke ich. Wir hatten schon mal eine Folge mit ihm im März 2021.
Ich habe extra 2021?
Ja, das war relativ am Anfang.
Ja, ja.
Da hatten wir Quality Land von Marc-Uwe Kling. Und jetzt haben wir das neueste Buch von Marc-Uwe Kling, Views. Erschien im Ende Juni im Ulstein Verlag. 272 Seiten, also sehr kurz und knackig, würde ich jetzt mal sagen.
Kurz und knackig.
Genau. So, worum geht's? Also Views, das sind ja auch, ich sag mal, Aufrufe in Social Media. Ne? Mhm. Wie viele Views hat denn dein Blog gehabt oder dein Post gehabt? Das heißt, wie oft hat da hier wirklich jemand drauf geguckt? Und es geht auch um Social Media. Die Geschichte ist, dass eine 16-Jährige spurlos verschwindet und 3 Tage später taucht sie in einem Video wieder auf. Und dort wird gezeigt, wie sie von mehreren dunkelhäutigen Männern vergewaltigt wird.
Mhm.
Genau, und dieses Video geht natürlich viral, also wird verbreitet, wird geklickt ohne Ende. Und eine BKA-Kommissarin, Diasira Sad, soll das Mädchen finden, die Täter identifizieren und so weiter. Sie steht enorm unter Zeitdruck, weil dieses Video so viral geht und dann auch ganz viele rechtsradikalen Gruppen da drauf springen und auch gewalttätige Demonstrationen in deutschen Städten passieren.
Mhm.
Also es passiert eigentlich genau das, was jetzt auch gerade in England passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also das ist erschreckend, dass es eigentlich so
genauso funktioniert.
Fast genauso funktioniert. Also nochmal, in England war jetzt Ende Juli auch dieser tödliche Messerangriff auf Kinder.
Mhm.
Und der mutmaßliche Täter, also er ist in England geboren, aber seine Eltern stammen aus Ruanda. Und eigentlich direkt nach dieser Tat sind schon, einmal gab's Ausschreitungen von rechtsradikalen Gruppen auch. Und auch in den Online-Medien wurden ganz viele Fake News verbreitet, wo der herkommt und so weiter. Es wurden ganz viel spekuliert, es wurden zu mehr Demonstrationen, zu mehr Gewalt gegenüber Migranten und so weiter aufgerufen, ne? Und das ist passiert hier ähnlich, ne? Also das heißt, die versuchen halt rauszufinden, was ist denn da eigentlich überhaupt passiert. Die haben ja kein Opfer in dem Sinn, es gibt nur das Video. Die wissen nicht, wo die Tat passiert ist, wer die Leute sind. Also das ist alles überhaupt gar nicht so richtig zu greifen für die Kommissarin. Und auf der anderen Seite schaukelt sich das immer mehr hoch.
Mhm.
Ne? Also dass natürlich dann dunkelhäutige Männer ein deutsches Mädchen vergewaltigen.
Mhm.
Ne? Also man kann sich das ungefähr, glaube ich, schon vorstellen, was da auch an Druck entsprechend passiert. Das ist schon krass, das Buch. Also es hat auch schon Szenen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jugendfrei sind. Also muss man sich schon auch drüber im Klaren sein, aber es ist wirklich, es ist so, es, Es ist dummerweise nicht irgendwie Fiktion, sondern es ist einfach nah dran. Ja, also es ist wirklich zu nah, ganz nah auch an der Realität. Und das Ende ist ein bisschen seltsam, muss ich jetzt zugeben. Aber es ist,
bei einem Thriller kann man ja...
Politisch ist es spannend.
Man kann ja nicht fragen, gibt es ein Happy End? Das darfst du ja nicht sagen, ja. Ich bin nur sehr beeindruckt hier. Marc Uwe Kling hat ja, also Quality Land ist ja eher so ein...
Ja, das ist aber auch kritisch, so mit den ganzen, Chemissen und so weiter. Ne?
Und dann noch die Kängurus, ist ja eher lustig, ja. Und dann ist hier da so ein knallharter Thriller. Also er hat...
Da hat er sich schon...
Und
also ich habe auch jetzt ein Interview mit ihm gelesen und eines der Kernthemen ist halt einfach Social Media. Und er sagt, die Plattformen haben keinen Grund, etwas zu ändern. Sie verdienen ja genau damit ihr Geld. Sie sind so aufgebaut, dass sie süchtig machen und sind nicht auf uns als Kunden ausgerichtet. Ne? Die Kunden sind die Werbetreibenden und die Plattform selbst, die Daten absaugt. Mark Zuckerberg und Elon Musk ist es anscheinend scheißegal, also ne, Originalton.
Ja, Oton, okay, das ist scheißegal.
dass nebenbei der gesellschaftliche Zusammenhalt flöten geht. Wir haben es mit den größten Massenmedien zu tun, die Menschheit je gesehen hat, aber sie werden nicht wie Massenmedien reguliert. Was am besten funktioniert, um die Leute auf einer Plattform zu halten, sind Aufreger-Algorithmen, und wenn ein Fernsehsender so viele Lügen verbreiten würde, wie täglich über TikTok, Facebook oder X laufen, würde dem die Lizenz entzogen werden. Er müsste Richtigstellungen bringen, das hätte Konsequenzen. Und technisch wäre das ja bei Social Media auch kein Problem, weil die wissen ganz genau, wer irgendwas gelesen hat, und könnten das dann entsprechend auch korrigieren. Ne?
Ja, darum geht es, ne? Um diese Manipulation durch Falschmeldungen quasi auch irgendwie. Oder diese, ich glaube, darauf läuft es hinaus, oder?
Darauf läuft es hinaus, und auch, dass das eigentlich keiner dafür auch zur Verantwortung gezogen wird. Mhm. Und dass das halt dann auch, ich sag mal, sehr leicht missbraucht werden kann. Ich meine, das ist das Gleiche wie jetzt mit dem Trump-Wahlkampf.
Ja, man sieht es überall. Ja, natürlich. Es ist aber hier in Deutschland so. Ne? Also,
genau. Also wenn jetzt, ich sag mal, selbst die Bild-Zeitung wird, glaube ich, nicht so schlimme Lügen abdrucken, die jetzt auch in Social Media kursieren, weil die halt einfach damit rechnen müssen, dass die dann halt eine Mordsklage an den Hals kriegen.
Wie man jetzt wieder dass die Baerbock zum Beispiel so ein Gigolo am Start hat und so, das ist ja alles Käse, ja, aber trotzdem, es gibt immer Leute, die glauben das, springen dann drauf auf, und ich denke hier...
Das wird dann auch verbreitet, und das ist wirklich ein Problem. Und ich meine, in seinem Roman oder in seinem Thriller hat der Marc-Uwe Kling das wirklich so auf die Spitze getrieben.
Mm-hmm. Ja.
Und das finde ich sehr lesenswert. Wie gesagt, es ist... Also für einen Marco Kling schon auch sehr gewalttätig und aber ich meine, es ist halt, geht halt auch um keine zarte Liebesgeschichte.
Zu denen kommen wir nämlich noch gleich.
Zu denen kommen wir dann danach, um das nochmal ein bisschen auszubügeln. Aber ich denke, ich finde es ein total wichtiges Buch, weil er es wirklich schafft, diese aktuellen Trends und bei Social Media ist es auch nicht ganz neu, ne? Aber sag mal, das wird ja dann noch verschärft, auch durch diese ganzen KI-Sachen, also Deepfakes und so weiter.
Genau.
Und das ist wirklich, es macht uns auch, glaube ich, immer schwieriger, nochmal die Realität von Fake auch zu unterscheiden. Und da passiert eigentlich zu wenig, was Regularien und so weiter angeht. Also wer sich so ein bisschen für dieses Thema interessiert, wäre das meine absolute Leseempfehlung.
Ja.
Weil ich, wie gesagt, das Thema finde ich sehr wichtig, und er bringt es halt wirklich so auf den Punkt.
Hört sich spannend an. Da schauen wir mal rein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich das mal lese. Ja. So, genau. Und jetzt wie geht's weiter? Ja, also ich habe jetzt hier auch zwei Bücher dabei. Eins davon ist Das Fenster zur Welt von Sarah Winman. Das Fenster zur Welt ist im Klett-Cotta erschienen, hat fast bisschen über 500 Seiten. Ist also ein richtiger schöner Urlaubsschwenker.
Und Schwenker oder Schmöker?
Schmöker. Schmöker, genau, das genau. Ja, und
immer gut.
Sarah, ja, Schwenker, ich habe schon Hunger, glaube ich, ja. Sarah Winman hat auch schon einen Bestseller geschrieben. Lichte Tage hieß der. Der war ziemlich bekannt, den hat man überall so auch gesehen. Das hier spielt, sagen wir mal, in Italien. Es beginnt 1944, als ein englischer Soldat und eine Kunsthistorikerin aufeinandertreffen. Und zwar beschützen die oder bringen italienische Kunstgegenstände in Sicherheit, während halt quasi der Krieg tobt in Italien damals, ja, 1944. Und sie verstehen sich gut, aber es ist keine Liebesgeschichte, es ist, naja, zumindest nicht zwischen den beiden, ja.
Ach so, okay.
Sie ist, ist von vornherein klar, sie hat eine Frau als Lebensgefährtin. Und bei ihm ist nicht so ganz klar, wie was alles noch im Leben passieren wird. Also es beginnt 1944 in Italien, spielt dann im zweiten Teil in England, in London. Er geht nach dem Krieg, er überlebt den Krieg, geht wieder zurück. Die Kunsthistorikerin ist auch wieder, sagen wir mal, in Sicherheit. Mhm. Und sie haben sich aus den Augen verloren quasi. Mhm. Durch einen unglaublichen Zufall, durch ein Ereignis während seiner Zeit im Krieg in Italien, erbt der Mann hier, um den es geht, ein Haus in Florenz.
Ah, okay.
Ja, so. Und zieht dann dorthin.
Okay.
Hat ganz viele verschiedene Bekannte und ein ganz eigenes Leben in London gehabt. Und es ist alles auch es ist einfach wunderschön schillernd geschrieben. Ob es jetzt in Italien spielt, in Florenz oder in London, es ist einfach ein absoluter Lesegenuss, was für mich. Also auch so ein bisschen, nicht so oberflächlich, sondern man merkt, dass Sarah Winman auch sich mit der Landschaft ganz gut auskennt, dass sie alles genau recherchiert hat, auch wie es zu der Zeit war, wie es nachher in London war. Und man ist quasi... das Buch ist ein Fenster zur Welt, aber auch ein Fenster nach London und nach Florenz quasi.
Okay.
Ja. Was natürlich besonders toll ist, weil wir jetzt vielleicht in den Ferien auch noch nach Florenz fahren. Genau. Es ist auch geschichtlich interessant, weil sie auch gewisse Ereignisse einbaut, die real sind. Also es gab eine große Flut in Florenz. Das ist sehr eindrücklich beschrieben und es sind so kleine interessante Dinge, wie dass zum Beispiel der Vater des Protagonisten hat Weltkugeln, also seine Arbeit war, er war Handwerker oder Künstler, Weltkugeln, also ein Globus zu machen. Ja, und da wird auch ganz genau beschrieben, wie er später in Florenz dieses Handwerk wieder aufnimmt und ja und so weiter und so fort. Also steckt ganz viel drin und natürlich kommt auch irgendwann wieder die Kunsthistorikerin ins Spiel, die taucht da wieder auf und ja, genau. Ja, also es ist ein wunderschönes Buch, genau, also man könnte wirklich sagen, man will ja nichts vorwegnehmen, aber dieses Buch hat schon auch ein Happy End, ja.
Okay.
Ja,
okay.
Also die einzige Kritik wäre, dass es manchmal fast zu schön ist, um wahr zu sein, ja, weil die nachher quasi also alle in Florenz, in diesem Haus, er macht dann eine Pension auf, ja, und jeder findet dort so seine Rolle und so, und das ist wirklich einfach sehr schön. Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle Leute, die gerne nach Italien fahren. Er heißt übrigens Ulysses, das ist ein bisschen ein komischer Name, ne? Ulysses.
Okay, okay.
Und die Dame heißt Evelyn.
Okay,
cool. Ja. Genau.
Hört sich gut an.
Das ist wirklich auch ein schönes Buch, genau. Ja, ja, ja.
Sehr schön.
Ja. Sarah Winman, Das Fenster zur Welt.
Ja, dann mache ich mal noch mal weiter, weil es ist jetzt schön, dass du gesagt hast, dass ihr eventuell nach Florenz noch fahrt. Also ich war ja vor paar Wochen, Monaten in Wien. Und seitdem habe ich irgendwie immer Bücher, die irgendwas mit Wien zu tun haben.
Ach, was für ein Zufall. Ja.
Das ist passiert. Und was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist Was der Morgen bringt von Eva Ibbotson. Das ist eine Neuauflage. Also der Originaltitel war The Morning Gift oder Die Morgengabe. Und das Buch wurde 1993 geschrieben und 1994 in Deutsch veröffentlicht.
Ah, okay. Ist also schon ein alter Schinken quasi.
Ist quasi schon ein alter Schinken, nochmal neu.
Ja.
Nochmal
ja,
neu ja. aufgefrischt quasi. Die Eva Ibbotson ist 1925 in Wien geboren, hat jüdische Eltern und die haben sich dann irgendwie scheiden lassen und ja, da ist sie auch ganz schön in der Welt rumgekommen. Aber die hat dann auch in einem kirchlichen Kinderheim in Wien gelebt und ist dann 1933 nach Schottland emigriert. Und so ähnlich ist jetzt auch die Geschichte von dem Buch. Also es ist eine jüdische Familie in Wien, die Bergers. Er ist Universitätsdekan, also schon eine sehr, sagen wir mal, gut situierte Familie. Die müssen aber 1938 aus Wien fliehen. Lassen alles zurück und auch dummerweise aus einem blöden Zufall ihre Tochter.
Oha!
Das war eigentlich geplant, blöder dass sie Zufall, mitgeht, ja. aber die durfte nicht mit, weil die hatte irgendwie nur so ein Studentenvisum. Ist dann ganz allein in der großen Wohnung und zufällig kommt dann ein britischer Professor, der halt mit dem Vater bekannt war, nochmal in die Wohnung, ist halt auch zu Besuch in Wien und er sieht eigentlich nur eine Chance, das Mädchen zu retten, indem sie heiraten.
Na klar, ja, okay.
Und das funktioniert dann auch, also die heiraten, sie kommen dann nach London und eigentlich ist der Plan, dass sie dann auch direkt diese Scheinehe nochmal auflösen, weil die Ruth ist, also das Mädchen ist auch verliebt in ein Pianistenwunderkind oder ein Junge und eigentlich will sie, badet sie auf den und dann, genau, dann es kommt natürlich, wie es kommen muss, final. Ja. Auch das hat ein Happy End. Ja. Ich glaube, das kann man ruhig verraten.
Aha.
Aber es ist schön. Also ich finde es schön geschrieben, wie das sich so entwickelt, auch zwischen den beiden. Weil sie, wie gesagt, ist ja eigentlich in diesen Pianisten verliebt und der kommt dann auch irgendwann nach London. Aber ist dann, das stellt sich dann auch alles nicht so heraus, wie sich das so erträumt hat. Es ist einfach so ein schönes
Buch. Ja.
Mit Wien und England.
Und
halt auch nochmal so ein bisschen Historie halt einfach dabei. Mit der ganzen Immigration aus Wien und so weiter. Ne? Also mir hat es gut gefallen.
Ja.
Ich fand es einfach
nett. Das ist die Hauptsache.
Nett. Ja, genau. Ich fand es wirklich nett. Ja, so ist jetzt nicht hochliterarisch oder sowas, aber es liest sich hervorragend. Nette Charaktere kann man schon so ein bisschen nachvollziehen, auch wie die agieren. Und ja.
Genau.
Passt.
Supidupi. Habe ich gerade Supidupi gesagt?
Ja, du hast gerade Supidupi gesagt.
Entschuldigung. Ja, genau, wunderbar. Ich habe noch ein Buch dabei und das ist geschrieben von einer Autorin, die heißt Christine Rubra. Der Titel ist Keloid vom Überleben und Lieben aus dem Verlag Edition Struux. Struux. Hat man vielleicht noch nicht so häufig gehört, ist ein kleiner Verlag. Und Keloid vom Überleben und Lieben Keloid, was ist Keloid? Weißt du es?
Nee,
wusste ich auch nicht genau. Hier ist so auf dem Cover vorne so ein blauer Stein drauf. Ich dachte zuerst, Keloid ist vielleicht eine Art Stein, ja?
Mhm.
Aber ist es nicht. Ein Keloid ist, wenn du eine Narbe hast und die wächst zu, aber da ist so ein bisschen, da steht dann noch so ein bisschen was über oder man, ich weiß nicht genau, so Narbenwuchs. So
Narbengewebe.
Ja, genau. Also okay. dieses Gewebe, das nennt man Keloid. Ja, genau. Die Christine Rubra ist eigentlich eine deutsche Autorin. Sie ist dann später zum Studium nach Michigan. Sie hat Creative Writing studiert und ist aber auch Medizinerin. Sie ist Ärztin.
Okay.
Seit den 90er Jahren ist sie Ärztin. Ich glaube, wieder in Deutschland. Ja, interessant ist die Christine Rubra, weil sie einen Teil dieses Romans schon mal veröffentlicht hat, und zwar in der saarländischen Edition Tropicana. Das ist die Edition des saarländischen Künstlerhauses. Also es gibt auch im Saarland einen Schriftstellerverband, also einen Teil vom Schriftstellerverband. Und in diesem Zusammenhang wird diese Reihe Tropicana herausgebracht. Und da war sie auch beteiligt 2019. Ja, genau. In diesem Buch geht es um...
Es ist schon ein Roman, oder?
Es ist ein Roman.
Es ist ein Sachbuch.
Nee. Es ist ein absoluter Roman.
Okay.
Mich irritiert auch ein bisschen dieser Untertitel, ne, vom Überleben und Lieben. Aber es ist auf jeden Fall ein Roman. Und es beginnt mit der jungen Medizinstudentin Christina, anfangs in den USA. Und sie studiert dort, wie gesagt, Medizin, ist Deutsche und verliebt sich in einen Mitstudenten. Soweit, so gut. Dieser Mitstudent ist jüdischer Herkunft. Also man muss sagen, das spielt Anfang der 80er Jahre. Und dieser Mitstudent ist also Jude. Und der Vater des Mitstudenten ist natürlich auch Jude und war damals bei der Befreiung von Dachau beteiligt. Ja,
okay.
Also so, ja, es geht um Traumatisierung, kann man sagen, ja. Und die zwei lernen sich kennen, das ist erstmal eine schöne Liebesgeschichte. Allerdings geht es auch nicht so gut aus, sie bleiben nicht für ewig zusammen, sondern sie trennen sich. Und die Christina geht dann nach ihrem Studium zurück nach Deutschland und arbeitet dort als Ärztin.
Mhm.
Und dann dauert es nicht lange und sie kriegt einen Patient auf den OP. Also sie ist noch Assistenzärztin damals, dauert es nicht lange, sie kriegt einen Patient auf den OP und merkt ziemlich schnell, das ist der Vater ihres ehemaligen Freundes.
Ah, okay.
So,
okay.
Genau. Und dann steht hier auch auf dem Cover, aus dem Wiedererkennen entwickelt sich eine spannungsgeladene Beziehung. Ne? Die fangen dann an, miteinander zu reden, also er ist eigentlich Deutschland sehr negativ gegenüber eingestellt und so weiter und so fort. Und daraus entwickelt sich eine sehr interessante Beziehung. Keine Beziehung auch, sondern es geht mehr so um einfach, ich glaube, um das Verarbeiten dieses Traumas, das dieser Mann hat. Ja? Er hat noch eine eigene Liebesgeschichte, die er auch dann schnell erzählt. Und dieses Keloid steht quasi für eine Verletzung, die er erlitten hat. Und quasi arbeitet er mit dieser viel, viel jüngeren Frau nochmal das alles durch. Aber es ist keine Beziehung. Ich sag's nochmal. Ne?
Keine Liebesbeziehung.
Keine Liebesbeziehung, genau.
Sondern eher dann, ja.
Ja, genau. Es geht eher so um die Geschichten von früher, welche Wirkung die haben auf heute. Und natürlich hat dieser Mann auch seine Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Ja, er ist zwar hoch angesehener Geschäftsmann, ja, aber natürlich im privaten Bereich mit seinen eigenen Kindern und so weiter gibt es natürlich Schwierigkeiten und so weiter. Und das löst sich dann alles so nach einer Weile auf. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass es aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Zeitebenen geschrieben ist. Also es fängt an wie so ein ganz normaler Roman, Kapitel 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann nachher geht es dann los, da erzählt sie plötzlich im Rückblick. Ja? Sie ist dann selbst irgendwo in einer Klinik und erzählt dann einiges als Rückblick und auch so wie so Tagebuchnotizen.
Okay.
Ja. Also es ist ein richtig interessantes Buch. Also es hat mich richtig beeindruckt, muss ich sagen. Ja.
Das mit den Traumata und Verarbeitung von Traumata, das hatten wir ja auch schon mal im letzten Podcast dazu. Manches passt dann auch so in diese Folge irgendwo so ein bisschen rein, halt als Roman verarbeitet.
Genau, und dort hätte es auch gut reingepasst, dass das halt auch nochmal so ein Beispiel dafür ist, was Krieg macht, ne? Und wie lange das nachwirkt und wie sich das auch auf die Familie und auf die eigenen Nachkommen auswirkt. Ja, und hier in dem Fall geht es halt darum, dass er eigentlich einfach jemanden braucht von außen, dem er sich öffnen kann und dem er das vielleicht alles nochmal erzählen kann. Also viel mehr als in den verkrusteten familiären Strukturen, die man dann so quasi direkt nach dem Krieg aufgebaut hat. Ja, ja, also wirklich sehr interessant. Und das Gestein, das blaue Gestein vorne drauf, ist also ein Lapislazuli, habe ich dann im Laufe des Romans erfahren. Genau.
Sehr schön.
Sehr empfehlenswert. Und dieses Buch wird auch, ich glaube, die Autorin hat bald eine Lesung. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ja, kann man mal die Augen aufhalten. Die kommt auch hier ins Saarland und macht Lesungen, das weiß ich.
Ah ja,
okay. Ja, genau.
Interessant.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Ich habe jetzt noch was so zum, was Schönes zum Abschied. Keine Traumata, keine Social Media.
Ja.
Und zwar 5 Sommer mit dir von der Carley Fortune. Ist eine kanadische Schriftstellerin und Journalistin. Die hat bisher 2 Bücher geschrieben erst. Also 5 Sommer mit dir ist quasi ihr Debütroman. Mhm. Und es gibt jetzt noch eins, das heißt Nächsten Sommer am See. schon auf dem Cover sieht man, es geht um einen See, so ein Put, also so ein, wie heißt das, so ein Ponton, genau. Wo dann so 2 Kinder ins Wasser springen. Und es ist eigentlich so wirklich das perfekte Sommerurlaubsbuch. Die Autorin hat geschrieben, sie wuchs auch am Wasser auf, also die hat in so einem Setting, wo es auch in dem Buch geht, hat die auch gewohnt in einer Kleinstadt in Eastern Ontario. Und die hatten dann auch so ein kleines Cottage an einem See. Und sie sagt, ich wuchs am Wasser auf, meine Sommer verbrachte ich in Badeklamotten, lesend am Steg. Und als ich älter war, arbeitete ich abends im Restaurant meiner Familie. Also so wie man...
Ein Traum.
Sich das so vorstellt.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Und worum geht's? Dass die Protagonistin, die Percy, hat mit ihren Eltern viele Sommer in so einem Cottage am See verbracht. Mhm. Ne? Und hat dann auch den Nachbarsjungen Sam kennengelernt. Ne?
Ja.
Genau, und die haben dann wirklich so, also wenn man das liest, will man eigentlich nochmal Kind sein und genau so einen Sommer auch haben. Ja. Mit wirklich am Steg schwimmen, Wettschwimmen, Eis essen, alles noch, so wie man sich das vorstellt. Verlieben sich auch so ein bisschen ineinander, aber irgendwann ist irgendwas passiert und ihre Eltern haben dann auch das Haus verkauft und auf jeden Fall geht das dann doch ein bisschen auseinander. Aber dann stirbt irgendwann Jahre später die Mutter von dem jungen Mann. Und sie fährt dann nochmal zurück in diesen Ort.
Ja.
Und sie begegnen sich wieder.
Natürlich.
Genau, und da ist dann halt auch immer nochmal, also diese unterschiedlichen Zeitebenen, ne? Halt so die Kindheit oder die frühe Jugend und dann halt so auch der aktuelle Flow an der Stelle. Und es ist einfach, also so von der Beschreibung her will man da direkt hin. Da, ne? So ein kleiner Ort mit so einem Restaurant. Wie gesagt.
Warum gehen wir nicht dorthin? Warum will das jeder und fast niemand
und wir
tut
machen's
das?
Nicht,
ja,
ne?
Ja.
Genau. Nee, das ist dann, und also die zwei haben halt schon eine besondere Beziehung auch, aber er ist dann in der Zwischenzeit auch mit jemand anders zusammen und so weiter und so fort. Also, es ist schon so an mancher Stelle so ein bisschen vielleicht vorhersehbar, aber es ist trotzdem schön. Also es ist so, wenn es einem heiß ist, kann man hier in den kühlen See springen mit den mit Percy und Sam und es ist einfach, ja, so wie man sich so, ja, so einen Sommer vorstellen würde.
Ja. Am Meer, die Bücher sind auch so, so schön. Ich finde, alle Cover finde ich irgendwie, naja gut, dieses Keloid passt nicht so ganz, aber auch dieses Das Fenster das zur Welt schön. Hat hier genau. so ein Muster wie so italienische Kacheln, genau. Ja, genau. Und hier sieht man den See und da sieht man das Meer oder den See, das Meer, ne?
Das Meer, ja. Das ist das Meer.
Und es ist genau. hier drin ist es so heiß, weil wir die Klimaanlage ausgeschaltet haben, damit es nicht so laut rauscht. Und man möchte tatsächlich sofort hier in dieses kühle Nass springen. Das finde ich toll gemacht. Also man kann an diesen Büchern auch kaum vorbeigehen. Also wenn du in einer Buchhandlung bist oder so, dann muss man das, habe ich das Gefühl, man muss das sofort alles hier einpacken und kaufen.
Genau, vielleicht noch gerade, das Buch hat 416 Seiten, ist im Penguin Verlag erschienen und ist auch relativ aktuell. Also ist, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr eigentlich erschienen. Aber
sowieso sind wir heute, glaube ich, ziemlich aktuell. Also da ist zwar ja neu aufgelegt, dieses. Ja, gut.
Das Marc-Uwe Kling ist ganz brandneu.
Ja, und diese hier sind... Keloid ist brandneu und das Fenster zur Welt ist auf Deutsch auch 2024 erschienen. Genau.
Auch ganz neu.
Genau. Ja, top aktuell.
Genau. Ich glaube, dann haben wir auch nochmal eine ganz bunte Mischung, oder? Von allem so ein bisschen.
Eine blaue Mischung.
Verschiedene eine blaue Blatt. Mischung mit See, mit Meer, mit Lapislazuli.
Ich bin hier eher so der Steintyp, ne? Der ist hier. Und die Kacheln, genau. Hier ist noch ein Papagei, das Fenster zur Welt ist noch ein Papagei drauf, der ist auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob er die drei Fragezeichen kennt. Bei den drei Fragezeichen ist ja auch immer so ein Papagei im Hintergrund zu hören. Irgend so ein Vogel, der dauernd krächzt, also in den Hörspielen. Und das bisschen hier bei das Fenster zur Welt auch so. Da taucht immer wieder so ein Papagei. Ich habe ewig gebraucht, bis ich kapiert habe, dass die von einem Papagei schreibt, ja. Also der frisst dann manchmal was oder dann ist er hier, da ist er da oder dann ist er mal weg und sie suchen ihn, ja. Und ich habe immer gedacht, wen suchen die? Was, warum? Ja, so. Irgendwann habe ich es kapiert.
Genau. Sehr schön, ja. Sehr schön.
Gut.
Genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Sommer. Vielleicht fahrt ihr noch in Urlaub, habt die Gelegenheit, das ein oder andere Buch vielleicht auch am Strand oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder im Schwimmbad zu lesen.
Ja. Genau, oder ihr habt euren Urlaub schon hinter euch und dann müsst ihr halt diese Bücher lesen, um euch nochmal ein bisschen an eure Urlaube zu erinnern.
Genau.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.